Ja, es ist wieder soweit. Die Jagd geht los quasi. Ja, Bayern wird zum großen Purge-Gebiet für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Also gefühlt zumindest so. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie kommt es einem so ein bisschen vor, als wenn man schon wieder versucht, hier uns an den Karren zu pissen. Ich kann es nicht mehr anders bezeichnen, Mike.
Es ist aber auch beeindruckend, weil Bayern schafft es leider immer wieder, uns Material zu geben. Und zwar auch sehr tiefgründiges und viel Material. Ich finde es eigentlich schade, aber ja, mein Gott, und wir werden darauf eingehen, weil es so eklatant ist. Wir haben Experten befragt, die sich auch wirklich exzessiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Da dürft ihr gespannt bleiben.
Genau, deswegen Thema heute, ja, unter anderem und größtenteils wieder die Reform, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen möchte, in Bayern. Und ist es Unsinn oder vielleicht doch berechtigt?
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ey, da ahnst du nichts Schlimmes. Hast eigentlich eine ganz witzige Woche, coole Einsätze, alles dabei und dann liest du da einen Artikel auf DocCheck.
Ja, und bist du dann irgendwie so, ach du Schande, ne? Dann gehst du in den nächsten Einsatz, gehst deine Treppe hoch, machst deine Beatmung und plötzlich ist dein RTW weg.
Das ja, ist auch unangenehm, gab es auch gerade, ja.
Ja, ne? Es ist wieder einiges passiert die letzte Woche und die letzten Wochen, muss man ja einfach sagen, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Und am 18. November gab es einen echt interessanten und erschreckenden Fall, muss man auch wirklich sagen. Da ist nämlich so ein 29-jähriger Mann in Hamburg einfach mal losgerannt, hat sich ein RTW geschnappt und flüchtet einfach mal in Richtung Kiel.
Genau, hat dennoch ja, auf der Fahrt über die A7 so ein bisschen behauptet, er sei bewaffnet, er würde jetzt sich und andere auch noch in die Luft springen. Also absolut ernstzunehmende Drohung und naja, in Anbetracht der Tatsachen, die jetzt gerade so in unserem weltpolitischen Geschehen stattfinden, mehr als ernst zu nehmen. Ja, am Ende wurde er verfolgt über Neumünster bis nach Bordesholm und ja, schlussendlich bis nach Kiel. Und dort wurde er erstmal gestellt.
Ja, und im Stadtteil Garten hat er dann eben so einen zivilen Streifenwagen dann noch gerammt, dann zwei Polizisten verletzt. Und im Ostkai, so an einem Brückenpfeiler, hat er dann den eben ganz touchiert und wurde dann auch nach einer langen Verfolgungsjagd um 4.15 Uhr dann gestellt. Ne?
Ja, wenn man überlegt, Hamburg-Kiel mit hoher Geschwindigkeit, da ist der Tank natürlich auch netterweise bald leer von so einem RTW. Aber traurig genug. Ja, und dann da kam der Täter in eine Klinik, erstmal Verletzungen und so weiter, alles ausschließen. Und
psychiatrische Einschätzung.
Ja. Richtig. Und der hat sich natürlich auch mehrere Straftaten mutmaßlich erstmal, ja, dem muss er sich jetzt erstmal verantworten. Also der Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Störung des öffentlichen Friedens.
Da sind wir gespannt. Und natürlich auch die Körperverletzung, ne? Nicht zu vergessen, dann hat auch Beamte da. Eben verletzt, Menschen verletzt, ne? Deswegen, also geht gar nicht. Und das Problem ist, so ein paar Wochen danach ist mir sowas nicht ganz so schlimm, keine Sorge, aber was irgendwie passiert, ich behandle mit meinem Kollegen auf einem öffentlichen Platz abends eine Dame, eine Kopfplatzwunde, hat ein bisschen mehr Glühwein getrunken und war ein ganz nettes Gespräch und die Angehörigen waren draußen, wir haben kurz mal zugemacht, weil wird ja auch kalt. Und auf einmal hörst du vorne so im Fahrerraum die Tür aufgehen, klack, Tür zu und denkst du, okay, vielleicht war es ein Angehöriger, der mal wissen wollte, dann wollten wir ihn ganz höflich sagen, du, geht nicht, bitte vorne rausgehen. Nee, sitzt da irgendjemand auf dem Fahrersitz, hat ein Bier in der Hand und sagt, so Freunde, ich fahre euch jetzt mal hier irgendwo hin, wo drückt man hier drauf? Ich hätte gerne mein Gesicht fotografiert dabei. Ja, ne? Weil gleichzeitig aber die Angehörigen gleich hinterhergestürmt, haben den da rausgezerrt und dann mussten wir erstmal so ein bisschen unsere Patienten allein lassen und uns ja quasi wehren dagegen, dass der nochmal den RTW betritt. Der wollte immer wieder rein. Das scheint so ein bisschen Magnet zu sein, so ein RTW. Yes, und gerade mit der Motorweiterlaufschaltung, er konnte übrigens nicht losfahren, weil der Schlüssel steckte gar nicht, ja, aber der Motor lief weiter.
Ne? Genau, und sobald hätte man jetzt den Gang drückt, eingelegt, geht aus.
Ging aus, ja. Aber trotzdem, also das ist in Hamburg Angst. Aber teilweise so, ne? Da musst du ja wirklich, da geht die Tür auf, du holst deinen Rucksack raus und dann musst du sofort die Tür zugehen, weil du weißt gar nicht, welcher Handgriff da sofort wieder rein ne, in den RTW geht. Also schon schwierig.
Wenn man es dann auch erst an der Wache oder so feststellt, ist natürlich doof.
Stell dir das mal vor, meine Güte, ey. Muss deinem Chef zu Hause, du RTW, der kam nicht wieder. Der ist nicht mehr da.
Oh Gott, nein, das ist ganz schlimm.
Nee, das möchte ich nicht, aber so ein bisschen witzig. Du, wir wollten doch mit dem RTW in die Klinik fahren, ne? Wo ist denn der?
Ja. Wo genau ist eigentlich, warum, hey, ihr seid auf Status 4, warum fahrt ihr eigentlich gerade Richtung Kiel? Warte mal.
Ja. Genau. Schon ganz komisch, wie so in der Leitstelle bestimmt auch, will man auf jeden Fall nicht miterleben. Nee. Mike, deine Woche war ja genauso wie meine Woche sehr einsatzreich.
Ja.
Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte jetzt einige Nachtschichten und war begeistert. Hatte wirklich Einsätze, wo ich sagen muss, boah, ja, gut, dass ich Notfallsanitäter bin, um das nochmal gleich anzuteasern, und selbstständig da Maßnahmen schon machen kann, weil ich hatte jetzt zum Beispiel wieder das Typische, um es gleich vorab zu nehmen, so einen diabetischen, ne, also eine Hypoglykämie, diabetischen, ja, eine Hypoglykämie, die hatte ich. Und drauf stand aber erstmal Schmerzen. Das heißt, du kommst in so eine Wohnung rein, denkst so, okay, da hat jemand Schmerzen, um nachts um drei, toll. Eine nette Dame, asiatisch, ein bisschen auch diesen Akzent nur und konnte auch schlecht Deutsch, kam noch ran, ja, kommt ihr rein, mein Mann hat Schmerzen und so, kommt rein, ja, ich so, okay, kein Problem, zeigen Sie mal, wo ist Ihr Mann?
Du hast ja schon überlegt, was du gleich bestellen willst.
Genau, die 53, sie ist sauer. Oh mein Gott, dürfen wir sowas überhaupt sagen? Ja, natürlich. Ich glaube, die sagen ja auch Kartoffel mit Sauerkraut und Bratwurst und ein bayerisches Bier.
Oh. Ja,
genau. Auf jeden Fall kommen wir ins Schlafzimmer hinein, steht da ein Mann, total zerzauste Haare, Unterhose, ein bisschen T-Shirt und schreit mich an, so, aah! Ich so, okay, was ist denn hier los? Rennt auf mich noch zu und bist erstmal so rückwärts gelaufen und denkst so, was ist denn hier los? Ja, und dann ja, das Mann hat Schmerzen. Ich so, ja, der, nicht nur, ich glaube nicht, dass der Schmerzen hat, der hat irgendwas anderes. Und dann geht ja in dir einiges los, ne? Psychische Erkrankung, Schizophrenie, was nicht alles, ne? Erregungszustand, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, wir müssen mal trotzdem den Zucker messen, weil irgendwie ist das komisch. Mhm. Ja, und jetzt habe ich es ja schon vorangeteasert, ja, der Blutzucker war sehr niedrig. Vorher aber die Frau auch gefragt, ist er immer so? Kann ja sein, dass er tatsächlich schon eine psychische Erkrankung hat. Und hatte er nicht, war sonst normal, sagt sie, und ein ganz lieber Mann. Ja, okay, gut. Und dann haben wir den Zucker gemessen und das war relativ schwer. Ja, lacht ihr jetzt nur, weil ich den Chinesen hier nachmache? Übrigens, weil ich ihr sage, ja, wir haben ja mal den Simon, der übrigens endlich seinen Notfallsanitäter bestanden hat, schon seit August. August, ne? Ja, er nickt. Hier einfach mit dabei, der hört heute mal zu und lacht sich hier schon die ganze Zeit kaputt. Genau, auf jeden Fall haben wir leider es nicht geschafft, einen Zugang zu etablieren, ohne ihn leider zu sedieren ein wenig, also sprich ein bisschen. Wieder zu lahm in die Nase.
Ins Näschen.
Ne? Würde jetzt wieder der eine oder andere sagen, ob das in den SAs so drin steht. Ja, da tatsächlich.
Aber der wird schon geschüttelt.
In DBRD steht es tatsächlich drin. Könnte man auf jeden Fall machen. Und das hat dann auch ein bisschen geholfen. Trotzdem haben wir mit vier Mann ihn festhaltend irgendwie einen Zugang etabliert und Zucker gegeben. Und das nach drei Minuten war er wieder so: gut. Was ist los? What?
Es ist aber wieder, Achtung, Werbung, es passt, ne? Du bist einfach nicht du, wenn du hungrig bist.
Ja,
also ist ein Snickers.
Der wurde richtig zu Diva.
Und das hätte ihm geholfen.
Mhm. Aber ich habe mich schon wirklich seelisch und moralisch auf diese Überraschung eingestellt, weil die Leute ja dann total so, what? Erst ist er so und dann ist nur der Zucker, ja. Ne? Mhm. Es kam übrigens raus, er hat sich die doppelte Dosis Insulin gespritzt. Er wusste selbst nicht, am Abend habe ich es mir schon gespritzt oder nicht, und hat sich einfach nochmal vorsichtshalber gegeben. Und da muss man wirklich aufpassen, weil gerade das Langzeitinsulin, wenn das da reinkickt und so über die lange Zeit hin, dann bist du als Notfallsanitäter immer wieder dran, auf den Zucker zu gucken und immer wieder nachzuspritzen. Wir haben den auf nicht über 4,3 rüberbekommen bis zur Klinik.
Ne? Also, ja, das kickt.
Ich glaube, letzten Endes waren wir nachher bei 24 Dosen, also 24 Gramm Glucose. Und er hat aber netterweise auch noch so ein paar Kekse, Stull und sowas haben wir ihm mit in den RTW gegeben. Das heißt, er war dabei am Essen und wir die ganze Zeit protokollieren und schreiben und ein bisschen Sauerstoff geben, weil ein bisschen düselig war er auch.
Genau, meine Woche war auch voll und ich bin so ein bisschen umgeschwenkt. Ich bin ja sonst immer der den ganzen internistischen Kram abkriegt. Aber in den letzten Tagen, Wochen, habe ich gefühlt, bin ich so Trauma-Mike geworden.
Trauma-Mike.
Und da war einiges dabei und auch wirklich für uns gute Sachen, weil das sind ja Dinge, hey, da ist was, das können wir behandeln oder beziehungsweise versorgen und dann eben transportieren. Und da war da zum Beispiel ein 13-jähriger Junge. Der ist ausgerutscht und einfach typisch, wollte sich abstützen. Das hat sein Knochen des Unterarmes nicht ganz mitgemacht oder die beiden Knochen und waren so frakturiert, dass das wirklich dieses typische dritte Gelenk ergeben hat. Mhm. Also sag ich so, jupp, das ist gebrochen. Und höllische Schmerzen, parallel war noch ein Notarzt auf dem Weg zu uns, mit dem habe ich schon telefoniert, weil wir einfach wirklich schnell was gegen die Schmerzen machen wollten. Jetzt war der 13, also musste ich trotzdem nochmal weiter telefonieren mit dem Vater mit dem Vater in dem Fall, das Einverständnis holen, dass wir da jetzt ein bisschen was machen, weil das Ganze ist in der Schule passiert. So. Und dann ging das. Und dann haben wir standardmäßig, also dormkonkreter Nest gemacht, weil wir dann auch festgestellt haben, dass die DMS nicht so richtig intakt war und bei einer dislozierten Fraktur ohne DMS muss man eben einfach mal reponieren. Und also beim Gespräch mit dem Notarzt habe ich dem so meine Rechnung im Kopf vorgestellt, so also 5 bis 10 Milligramm, Ketanestoblüt. Sagt, ja, ja, mach mal 20. Okay. So. Und dann 20 Ketanest da rein.
Genau.
Das war für alle Seiten wundervoll. Der Junge hat geschlafen. Also es war einfach Ruhe und wir konnten in aller Ruhe reponieren. Und beim Reponieren hast du auch wirklich diesen schönen Ruck gemerkt, dass das wieder gepasst hat halbwegs. Und dann wurde er auch relativ schnell wieder wach. Er hat zwar noch in der Notaufnahme gelallt und wusste nicht ganz genau, wie er hingekommen ist, aber es war so erstmal ein super schöner Einsatz für den Rettungsdienst. Der Notarzt kam dazu dann noch irgendwann, hat sich überzeugt, dass es alles passte und dann war gut.
Und wieder als Lernreminder, ne? Ketamin ist zumindest bei uns in den SAAs mit 0,125 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mit einer Repetition nochmal mit maximal 0,25. Zumindest in den SAA Mecklenburg-Vorpommern und den anderen Ländern.
Ja. Genau, und das war ja bei seinen 40 Kilo, die der Junge hatte, bin ich dann so auf 5 bis 10 Milligramm gekommen. Und den Notarzt habe ich einfach angerufen, weil ich von vornherein gerne mehr gegeben hätte.
Ja.
Weil mit 5 bis 10 Milligramm bei einem Kind, das eh gerade aufgedreht ist und stärkste Schmerzen hat, komme ich wahrscheinlich nicht weit. Vor allem nicht so weit, dass ich in Ruhe reponieren kann,
richtig,
ohne ihm wirklich wieder weh zu tun.
Genau, im DBRD steht es genauso drin, 0,125 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als Initialdosis und dann nochmal als Wiederholungsdosierung. Und ihr kennt ja, ne, wenn es dann den 2a gibt und ihr sagt, muss noch eine dritte rein, naja, dann ne, auf eigene Verantwortung.
Ja. Aber ich war dann auch einfach auch so offen und ehrlich zu mir selbst, dachte ich, okay, nee, bei einem Kind halte ich die Rücksprache einfach, wenn ich jetzt schon in der Dosis höher gehe. Und da er eh alarmiert war und ich den Notarzt zum Glück dann auch kannte, war das denn auch mal ein lockeres Gespräch, nur ganz schnell so, pass auf, so und so und so. Das würde ich gerne tun und dann einfach das, ja, mach, ist doch, reicht doch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer ganz toll, also auch Ketamin und dann war, also viele haben so viel Angst auch vor diesem Medikament, das so übrigens zu geben und um Gottes Willen, welche Dosis und wenn wir da jetzt ein Milligramm zu viel geben, nee, also erstmal zu viel, ach ja, also ich will natürlich nicht immer abweichen von diesen SAAs, wenn ihr danach euch gut fühlt, wisst ihr ja selbst aus den Folgen, ist das gut, aber wie sind die Ärzte, die fangen dann meistens mit 20, 25 Milligramm an, bei vielen Patienten, ne? Oder passiert, also passiert in Anführungsstrichen nichts.
Ich hab auch mal geschuckt, als Notarzt 30 reingekippt hat, also 30 Milligramm Ketanest in so ein 12-jähriges Mädchen bei einer Kniescheibenluxation. Da habe ich auch so, gib mir mal den Ambubeutel. Also da war ich wirklich kurz ängstlich, aber nee, das war total gut.
Macht Ketamin denn so atemdepressiv? Eigentlich nicht.
Nein, aber ja, aber diese Kombination dachte ich irgendwann, warte mal, mal gucken, was gleich passieren wird.
Ja, aber da würde ich aufpassen. Also habe ich bisher noch nie großartig Probleme. Ich habe meistens die Kommandoatmung. Die funktioniert immer ganz gut, ein bisschen Reiben auf dem Brustkorb, aber halt nur in Verbindung mit Midazolam eben.
Ja.
Genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Also wir erzählen euch natürlich noch ein paar andere Einsätze, bevor wir dann zu einem Hauptthema kommen, und zwar Bayern. Und da haben wir heute Gott sei Dank einige Gäste auch mit am Start, die uns da gleich ein bisschen auch direkt von der Front berichten. Ja, aber die Moni, die hat erstmal noch eine E-Mail geschrieben und zwar sogar heute noch zur Aufnahme. Und sie schrieb nämlich, dass ohne die neue Podcast-Folge alles doof ist. Wir haben ja leider ein bisschen Verspätung gehabt und das Frühstück schmeckt auch nicht so. Ja, also guten Appetit, liebe Moni, beim nächsten Frühstück mit uns. Und es macht einfach Spaß, uns zuzuhören. Wir sollen uns nicht unterkriegen lassen und sie wünscht uns auf jeden Fall viele, viele echte Notfälle und eine schöne Vorweihnachtszeit. Dir natürlich, liebe Moni, auch. Der André, der hat uns auch geschrieben, Mike.
Ja, das fand ich auch sehr spannend und ich musste lange nachgucken. Der André schreibt, Moin aus dem Norden. Ich wollte mal fragen, wo man das so nachschauen kann, was eigentlich ein Rettungssanitäter oder ein Notfallsanitäter darf. Ich bin nun frisch gebackener Rettungssanitäter und bin manchmal einfach nicht sicher, was ich alles darf und was nicht. Zumal ich auch genau zwischen zwei Bundesländern wohne. In den einen haben wir viele Freiheiten bzw. Freigaben und in den anderen sind die Rettungssanitäter sehr, sehr eingeschränkt. Hier genauer bezogen Niedersachsen und Bremen. Jo.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, habe Menschen gefragt, geguckt und nichts gefunden.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also generell kann man sich einfach ein bisschen daran orientieren, was man als Rettungssanitäter in der Ausbildung lernt. Und da kann man sich ja diverse Bücher zur Hand nehmen. Und da ist sowas wie die Grundlagen der Notfallversorgung. Also lebensrettende Basismaßnahmen, Herz-Lungen-Wiederbelebung, starke Blutungen, Stabilisierung von Frakturen. Also vielleicht auch eine gewisse Schienung oder zumindest eine Ruhigstellung. Lagerung von Patienten zum Beispiel in der stabilen Seitenlage, in der Schocklage. Das ist als Rettungssanitäter alles möglich. Und auch Wundversorgung. Dann die Assistenz natürlich bei Notmaßnahmen. Also
bei invasiven Maßnahmen.
Genau, also wirklich die Assistenz, nicht die genau. Durchführung.
Und so würde ich es genau differenzieren.
Richtig.
Alles, was nicht invasiv ist, darf der Rettungssanitäter, wenn er es gelernt hat, wenn er es kann, bitte feel free.
Richtig, also Infusion, Medikamente, alles aufziehen und so weiter, das lernt ihr alles und das dürft ihr auch alles, das solltet ihr auch bitte dürfen. Und medizinisch-technische Geräte darf man zumindest bedienen, wenn man darauf eingewiesen ist natürlich, genauso wie das Führen natürlich von Rettungs- und Krankenfahrzeugen. Ne? Das ist möglich, den Transport dürft ihr machen, ihr dürft auf dem KTW, seid ihr auch transportverantwortlich, aber wie gesagt, alles ohne invasive Maßnahmen, es sei denn, sie wurden nochmal separat delegiert, das gibt es ja auch, dass genau. Man so einen Flexylschein in Anführungsstrichen macht und dann ärztliche Leitung in diesem Fall beispielsweise sowas dann mit erlaubt.
Richtig.
Ne? Wenn man das abnimmt und sagt, du darfst in dem Maßnahme unter diesen Voraussetzungen das machen.
Ja, also lieber André, ich glaube, so richtig nachlesen kann man das nirgendwo, was der Rettungsanwalt darf. Das ist wirklich, ja, auch da von Gebiet zu Gebiet wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, der Leitfaden, mach halt alles, was du gelernt hast in deiner Qualifikation und mach bitte keine invasiven Dinge, sondern alles davor und dann ist das, glaube ich, fein.
Mike, und du hast ja letztens wieder angekündigt, dass du angeblich ein Pflegegate aufmachst und so, aber einfach mal so eine Behauptung reinstellst. Und da hat uns tatsächlich die Alexandra geschrieben, die examinierte Pflegekraft ist seit 2 Jahren hier und so weiter, Pflegefachkraft 23. Und sie schrieb einfach, was mir wichtig zu erwähnen ist, ist auch, sie kommt aus der Zeitarbeit, sie muss ehrlich sagen, oft sichert sie sich auch ab mit dem Rettungsdienst. Aber aus ihrer Sicht macht sie das nur, wenn sie sich wirklich sicher ist, dass der Hausarzt nicht erreichbar ist, dass sie 116, 117 schon versucht wurde anzurufen und die erzählen einem ja gerne mal, schreibt sie auch, rufen sie den Rettungswagen. Und leider ist das schon passiert und da versteht sie auch, dass die Kollegen genervt sind, aber sie kann dann ja nichts anderes machen. Sie hat es aber letztens wohl schon gemacht. Sie hat eine Bewohnerin, die 90 war und erbrochen hat eben mit einem Narzel bei Bedarf, stand nämlich drin, versorgt. Und die Patientin hat selbst gesagt, ihr geht es auch wieder gut. Die Hausärzte wurden natürlich trotzdem informiert und gesagt, bitte Visite morgen sofort, ne, war ja in der Nacht. Und die Bewohnerin selbst hat dann ein bisschen eingeschlafen, war alles schön. Am nächsten Morgen aber die Bewohnerin gesagt, dass es wieder schlechter geht und sie wurde dann ins Krankenhaus geschickt. Zitat der Hausärztin, das hätte aber schon gestern passieren können. Ja, und die Kollegen waren dann alle sauer auf sie. Ist natürlich scheiße. Ne? Also ganz ja, ehrlich, klar. Sie tut was Richtiges. Sie versucht die Patientin ja zu versorgen wegen Erbrechen. Ja, und macht was Gutes. Dokumentiert das alles auch noch richtig und spricht die Ärztin an. Und dann kommt eben der Ärztin und ja, muss ich mich nicht wundern. Ich muss mich einfach nicht wundern, dass der Rettungswagen andauernd in die Pflegeheime wegen teilweise auch Pillepalle gerufen wird. Oder Sachen, die einfach durch eine Pflegefachkraft
genau, die mal Verantwortung übernimmt, ja. Mal nachliest, was bei Bedarf so drin ist und einfach auch mal macht.
Richtig.
Dann kriegt man selbst dafür auf den Deckel.
Also Alex, bleib bitte so dran und bleib weiterhin so. Und das ist vollkommen richtig, dass du sowas auch weiterhin betreibst. Ich weiß, es nervt. Ich würde da aber auch wirklich mich mal an die Hausärztin stellen und sagen, gute Dame, das steht drin. Ich habe hier der Patientin auch gut geholfen. Das ist jetzt kein echter Notfall, nur weil sie erbricht. Dann müsste ich wirklich jeden zweiten wahrscheinlich im Pflegeheim oder sonst wo, der mal ein bisschen erbricht, sofort mit einem RTW in die Klinik schicken. Und die Notaufnahme bedankt sich auch dafür. Weil ganz ehrlich, das kriegt auch ein kassenärztlicher Notdienst hin. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn eine Pflegefachkraft schon die 116, 117 anruft und hier um Hilfe bittet und dann auch noch verweist auf den RTW, statt selbst zu kommen, obwohl die Fachkraft sagt, da ist auch nur ein Hausarzt notwendig, warum das einem verwehrt wird. Verstehe ich. Dieses System muss komplett revolutioniert werden, was das angeht.
Total. Und dann, ich finde die Mail irgendwie ein bisschen niedlich, ein bisschen lustig, die Marlene. Wir hatten die Fragen schon mal, ne? Fragt einfach, was wir so vom Blaulichtspotten halten. Sie ist selber Blaulichtspotterin und schreibt ja noch, dass sie es ein bisschen unangenehm findet, Fotos vom NRV oder RTW zu machen. Aber was fotografierst du dann?
Dann hör halt auf, das zu fotografieren. Meine Güte, wird es dich unruhig. Nein, natürlich nicht. Meine Güte.
Nee, also ist doch toll. Also ist doch ehrlich, ich gucke mir die Fotos ja auch immer gerne mal an, weil man kriegt ja auch ein paar Mal geschickt. Das sind teilweise echt super Fotos.
Da kommen einige gute Sachen bei raus. Ja. Ne? Letztens auch mit RTW, NEF und so weiter. Ja. Da aus dem Auto heraus, also auf der Rücksitzbank sitzend, hat uns da einer fotografiert. Das ist echt kein schlechtes Bild geworden.
Total. Ja. Also bitte, mach Fotos. Das nur ist völlig okay.
Immer wieder der Hinweis. Nicht gefährdet euch nicht im Einsatz, ja. Kein Gaffen, nicht stören und so weiter. Ja, das ist dahingehend immer so wichtig und nee.
Kommen wir mal zu einer Rubrik, in der es bei uns beiden ja doch sehr, sehr, sehr ruhig geworden ist in den letzten Wochen. Social Media.
Oh ja. Ja.
Also, naja, wir machen ein bisschen so unsere Story vom Alltag und mal hier, mal das. Ja, so richtig geht aber nichts vorwärts. Ja, das stimmt. Also zum einen natürlich, wir sind volles Brett eingebunden in Arbeit, versuchen hier links und rechts, Christian als Leitungsposition, auch noch was zu organisieren, zu machen und zu tun. Wir haben aber unsere Köpfe sehr doll zusammengesteckt. Wir haben auch schon die ersten Formate, Ideen und so weiter verschriftlicht, die wir auch definitiv umsetzen werden. Und sind auch noch mit anderen Partnern im Gespräch, dass man alles verbinden kann. Von daher, da wird wieder alles kommen und auch regelmäßig. Und auch, dass ihr da ein bisschen auch mal was Lustiges habt, was Informatives. Macht euch keine Sorgen da. Das wird wieder aufwärts gehen.
Ja, Agenturen und alle, die Social Media kennen, würden sagen, wir sind echt schlechte Influencer, was das angeht, oder Creator, weil wir uns einfach nicht all die Algorithmen halten und das immer fördern. Aber bei uns geht halt einfach auch das Private und die Arbeit einfach vor. Und hier haben wir natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen in dem Sinne, natürlich unsere Arbeit, aber auch unser Privatleben. Und es gibt aber Menschen, so auch da auf Social Media leider, die akzeptieren das nicht so ganz, ne? Dass wir einfach auch gewisse Zeit einfach mal brauchen, um entweder was zu recherchieren, oder eben auch mal zu sagen, hey, also das ist immer noch mein Account und mein Content, ja. Und wenn ich der Meinung bin, ich reposte irgendwas nicht, dann ist das bitte auch mein gutes Recht, das nicht zu tun. Oder wenn ich einfach mal keine Zeit habe, die aber schon signalisiere, zum Beispiel mit einem Herz, das mache ich übrigens bei vielen, ne? Ja. Dass ich denen zeige, hey, ich habe es gelesen, ich finde das voll toll, aber jetzt noch eine Antwort schreiben, das sprengt meinen Zeitrahmen, dann ist das niemals böse gemeint. Ne? Und genau. Ich finde jedes Engagement wirklich toll und ich finde es super, wenn ihr uns Beiträge schickt und sagt, hey, guckt euch das mal an, ab und zu, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das auch an, auf dem Sofa, auf dem Klo, wo auch immer ich da gerade mal mein Handy irgendwie in der Hand halten kann. ja, und freue mich dann einfach auch, wenn so viele schöne Contents dann teilweise entstehen und Leute das auch wirklich touchen und das weiterteilen wollen. Und ja, wenn es mich dann auch sehr berührt oder ich das sehr, sehr wichtig jetzt gerade finde und mich auch zu einem Thema belesen habe und auch safe bin, dass dieses Thema dann tatsächlich auch geteilt werden kann, weil es auch inhaltlich da richtig dargestellt wird, dann teile ich sowas auch.
Ja. Ja. Und dann können wir, glaube ich, noch eine ganz schöne Ankündigung machen, wo wir euch auf jeden Fall mitnehmen werden, vor allem im Social-Media-Bereich. Der Chris und ich werden den Jahreswechsel zusammen verbringen.
Oh ja. Genau. Wir sind zu Silvester nämlich auf dem RTW zusammen.
Ja. Ja.
Mit Azubi und so weiter. In der Nachtschicht geht's richtig rund. Und der Simon, der hier neben uns sitzt, der ist auch mit dabei. Der wird wahrscheinlich vielleicht auf seinen Social-Media-Account auch was. Ach nee, du bist ja privat, ne? Du bist ja. Ja, naja. Aber dann guckt ihr bei uns
an. Aber wir werden uns auch gefühlt alle mal treffen nachts. Also
auf jeden Fall.
Das wird eine lange Nacht. Ja. Wir werden mal schauen, was da so passiert. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit. Und ich freue mich auch drauf. Ich bin ja so ein Mensch, der arbeitet ganz gerne Silvester.
Ja.
Weil ich muss da kein Geld für Feuerwerk und Co. ausgeben.
Richtig.
Von daher und mit dir zusammen, das wird, glaube ich, eine gute Nummer. Das wird
herrlich und ich freue mich auch, weil ich das erste Mal auf einer richtig großen Wache, einfach auch zusammen mit anderen Organisationen, nämlich die Feuerwehr, mit denen ich zusammen im Dienst bin und mit dir. Also das wird schon cool bestimmt und wir werden da definitiv auch, ich denke mal, auch mit der Feuerwehr Rostock, also feuerwehr.rostock, einfach mit dem Account, die werden wahrscheinlich auch berichten. Schaut da auf jeden Fall mal mit rein und wenn ihr nebenbei Zeit habt, mit dem Tischraketen und was ihr nicht alles zündet, dann einfach mal auf Social Media bei dem Mikey und mir reinschauen.
Genau, aber die wichtigste Frage können wir jetzt auch mal klären für so einen Dienst. Was essen wir?
Ja, was isst man eigentlich zu Silvester? Da hätten wir gerne ein paar Vorschläge von euch. Was nimmt man mit auf Wache, wenn man Silvester irgendwas feiert? Also Silvester einen Dienst macht, meine ich. Dann schreibt uns einfach mal an unsere Redaktion hier, einfach an redaktion@redaview.de oder eben über unsere Webseite einfach die Podcast-Folge, die Podcast-Kontakt-Formular nehmen und da einfach mal reinschreiben. Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, wir sollten uns wirklich schon eine Stunde vor Dienstbeginn treffen und einfach unser Bauch vollhauen, weil ich sehe uns nicht lange in der Wache dienen.
Ja, also so vor 0 Uhr, so meine Erfahrung zu Silvester geht das immer noch so ein bisschen, aber so ab 0 Uhr ist vorbei. Also sowohl für Feuerwehr als auch den Rettungsdienst, dann geht richtig ab.
Jetzt vermessen wir mal die Stadt, gucken mal, wie es läuft.
Und ich hoffe natürlich wieder, dass es allen gut geht, aber ich sehe schon, da ist auf jeden Fall wieder Potenzial dabei. Wir berichten einfach, Mike, würde ich sagen.
Ja. Ach, herrlich. Ich freu mich richtig drauf.
Die Jagd auf alles beginnt. Ich hoffe natürlich, dass alle Kolleginnen und Kollegen überall in Deutschland dahingehend auch safe durch den Dienst gehen, weil das ist die größte Angst, die wir natürlich immer haben. Und dementsprechend kann man es ja auch nochmal ansprechen. Die Steel Monks zum Beispiel, die haben zusammen mit vielen anderen und uns eine Aktion gestartet, auch mit dem PIN keine Gewalt gegen Einsatzkräfte und waren so nett, uns da auch echt viele Pins zu geben, die wir mittlerweile unter den Kollegen verteilen und soll auch das Ganze nochmal darstellen. Mike, du weißt ja noch ein bisschen mehr darüber, du hast ja mit denen auch nochmal da gequatscht.
Genau, also das ist eine Initiative, weil die Steelmonks, zumindest der Geschäftsführer, selbst aus dem Rettungsdienst und hat da auch ein, zwei Kollegen, die auch rettungsdienstaffin sind und das war quasi so diese Brücke dahin. Die haben wir auf der Messe in Dresden kennengelernt, war auch ein total schönes Gespräch. genau, die haben eben diese Pins erstellt, einfach weil ja Gewalt gegen Retter immer wieder so ein bisschen zunimmt, immer wieder so ein bisschen präsent ist. Die Zahlen sprechen eben auch dafür, dass es eben wieder zunimmt. Und das muss ja nicht mehr nur die physische, kann auch die psychische, also verbale Gewalt sein. Und von daher ist es eine super schöne Aktion mit Pins, die ihr dort einzeln gratis erwerben könnt. Also ihr könnt euch einen einzelnen Pin gratis bestellen, das ist gar kein Problem. Die Aktion läuft auch meines Wissens nach immer noch. Und wir hatten uns dann überlegt, wir reden mit denen und bevor wir jetzt 60 Einzelbestellungen aufgeben, dass wir das so hin und vor allem an die ganzen Kollegen verteilen und die dann auch ein Zeichen dafür setzen. Ich habe schon einige Kollegen gesehen, die es tragen. Die ganze Zeit, finde ich total schön. Und ja, zumindest erstmal das erste Zeichen dafür zu setzen, Gewalt gegen Retter, generell Gewalt sowieso, aber nee, das darf nicht sein und das gehört einfach nach wie vor in kein Bild, in kein Stadtbild, in kein Rettungsbild. Von daher, tolle Aktion. Bevor wir jetzt in die Pause starten, ihr hört mein Lieblingsgeräusch. Ich hoffe, man hört es.
Ja, so ein bisschen hört man es.
So ein bisschen. Ich habe heute den Holy Adventskalender aufgemacht.
Oh ja.
Ich habe den Kleinen da zu Hause mit den Proben immer. Und da hatte ich heute Bratapfel Energy.
Das ist so gut. Das ist so gut.
Also ich war so skeptisch. Also Bratapfel, ja. Echter Bratapfel. Mhm. Ofen, bisschen. Ach, lecker. Mega. Das schmeckt scheiße geil.
Ist so. Oh. Mir wurde gestern übrigens eine Marmelade gegeben mit Zimt dran, also ja. Zimtschnecke. Mega gut, ja. Aber ja. Bratapfel ist ja fast genauso, nur mit Apfelstück. Ich liebe es. Ich liebe
aktuell es. Könnt ihr bei Holy, wenn ihr die Starter-Sets bestellt, kriegt ihr zum Beispiel einen gratis Thermoshaker dazu, die ich ja immer wärmstens empfehlen kann, weil die halten wirklich dicht.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, echt?
Ja.
Okay,
so, cool. Passt du auf. Aber ich gucke auch mal in Social Media.
Und dann einfach einen Rabatt holen, ne?
Retterview eingeben. Den Rabatt auf diese Box noch dazu holen mit unserem Code.
Mega. Also und da mal rein. Und wir stoßen hier wieder ganz fleißig an mit unseren Thermoshakern aus dem Adventskalender und sagen Prost und bis gleich.
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July Sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannenden, leidigen Thema.
Mhm.
Und
du meinst Gewalt gegen Einsatzkräfte durch ärztliche Leitung, so nach dem Motto, ja.
So nach dem Motto, ja.
Also ich kann es nicht mehr, ganz ehrlich, es nervt mich schon fast, dass wir andauernd immer auf dieses Thema treffen und immer wieder in den Beef mit ärztlichen Leitung gehen, nur weil da so ein, zwei Leute wirklich Stunk machen wollen und dieses neue System Notfallsanitäter einfach nicht akzeptiert können.
Und es ist, ja, ich bin es ja auch langsam müde, darüber zu reden, aber es ist leider wieder Bayern. Ja. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ob die das bewusst für uns auch machen, damit wir ein bisschen Material für Podcasts haben. Danke an dieser Stelle, aber mach doch mal was Schönes.
Ja, und ihr habt ja schon erraten, beziehungsweise wir haben es ja schon verraten, es geht mal wieder um die Kompetenz des Notfallsanitäters, weil in Bayern wurden kürzlich nämlich Änderungen in der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstesgesetzes vorgenommen oder sollen vorgenommen werden, die Rolle der ärztlichen Leiter eben betreffen. Und eine bedeutende Erneuerung ist eben die Einführung des Paragraph 6 Absatz 3, der vorschreibt, dass auf dem Rettungswagen öffentlichen Rettungsdienstes nur Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter eingesetzt werden dürfen, die über eine gültige Delegation der ärztlichen Leitung gemäß Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Bayerisches Rettungsdienstgesetz verfügen. Das ist steht so bei DocCheck drin und wir werden gleich mit demjenigen reden, der den Artikel dazu geschrieben hat. Link haben wir in die Shownotes gepackt, der Christian Stroder ist das nämlich. Und diese Regelung, die hat zu oder führt derzeit zu vielen Diskussionen, da sie die Einsatzfähigkeit von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter direkt an die Delegation der ärztlichen Leitung koppelt. Mike, jo. Das ist ja das, was wir eigentlich schon mit vielen anderen besprochen haben, was gar nicht mehr sein sollte, oder?
Was gar nicht mehr sein sollte. Und ich habe das auch erst gelesen und dachte mir, ja mein Gott, dann entzieht mir halt irgendein ärztlicher Leiter die 2C-Maßnahmen. Mhm. Von mir aus, ich habe ja noch meinen 2A.
Genau.
Und dann ist das so. Aber nee, die gehen einen Schritt weiter und sagen, der darf einfach nicht eingesetzt werden im Rettungsdienst. Punkt. Ich so, hui, mutig. So, jetzt haben wir am Hörer einen Podcast-Kollegen von einem anderen Podcast, der auch mit dem Rettungsdienst zu tun hat, nämlich vom Rettungsdienst Real Talk, den Christian haben wir heute da. Hallo Christian.
Ja, hey, schön, dass ich dabei sein kann.
Und der Podcast, der macht nicht nur Podcasts, sondern der beschäftigt sich auch so ein bisschen mit Fachartikeln, unter anderem auf DocCheck. Und da wurde eben ein Artikel verfasst, der eine Gesetzesänderung im Bayerischen Rettungsdienstgesetz quasi einfach mal beschreibt. In diesem Gesetzestext heißt es, auf Rettungswagen, die Teil der regelmäßigen Fahrzeugvorhaltung des öffentlichen Rettungsdienstes sind, sind zur Patientenbetreuung eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter einzusetzen, die oder der über eine wirksame Delegation des ärztlichen Leiters Rettungsdienst im Sinne von Artikel 12 und so weiter Bayerisches Rettungsdienstgesetz verfügt.
Ja, korrekt.
Sprich, mit anderen Worten, es gab es ja nun schon ein, zwei Mal in der Geschichte, verscherzt man es sich mit dem ärztlichen Leiter, ist man arbeitslos. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das kann man salopp so ausdrücken. Also das ist natürlich ein Riesenproblem, weil sich die Staatsregierung hier wieder mal über das Bundesrecht stellt und hier irgendwie Recht beugt aus meiner Sicht und einfach versucht, dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst noch mehr Macht zu geben, als er schon hat. Mhm. Ich meine, der Druck, der durch die ärztlichen Leiter ausgelöst wird bei Notfallsanitätern, der ist ja durchaus massiv. Und ja, jetzt wird ihm eine Handhabe in die Hand gegeben, die es ihm ermöglicht, vollends Regeln zu schaffen, die Einhaltung zu polieren und dann auch gleich abzustrafen und einem nicht nur die Delegation zu entziehen. Denn das hat letztendlich die Folge, dass man seine Berufsgrundlage verliert. Ja, trotz, dass man eine gültige Notfallsanitäterurkunde hat, kann man dann letztendlich auf dem Rettungswagen nicht mehr eingesetzt werden.
Aber dafür gab es doch schon ein Gerichtsurteil quasi, was ja auch bei euch da im Landshut eben betrieben wurde, also auch veröffentlicht wurde und dem ja auch gültig ist. Also da würde man ja auch komplett wieder gegen verstoßen. Aber warum versucht man das denn die ganze Zeit wieder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man hat in Bayern schon sehr früh die Macht des ärztlichen Leiter Rettungsdienstes erkannt und auch versucht zu etablieren. Hm. Und ich weiß auch, dass das schon seit Jahren geplant ist. Ja, ich habe mich vor einigen Jahren mal mit einem ärztlichen Leiter Rettungsdienst behalten und der hat mir da gegenüber Sachen geäußert, mit denen konnte ich damals nichts anfangen. Ja, aber jetzt kann ich was damit anfangen. Das bedeutete einfach, dass dieses Vorhaben eben schon lange geplant war. Und da hieß es zum Beispiel ja, wenn ich Ihnen die Delegation entziehe, verlieren Sie Ihre Arbeitsfähigkeit.
Ja, und so, das ist ja...
Das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge gehen lassen, so ein Satz. Ja, das ist ja wirklich, wir versuchen hier einfach ein vernünftiges Netzwerk zu etablieren, vernünftige Berufsgrundlagen zu schaffen, dass wir handlungsfähig bleiben und die Notärzte werden auch nicht mehr und die bayerische Staatsregierung, die macht das Gegenteil und versucht einfach Verhältnisse einzuführen, wie wir sie vor 20, 30 Jahren hatten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Genau, alles Wichtige, alles Interessante, was den Patienten retten kann, bitte nur über den Arzt am besten. Oder halt eben über konkrete Delegation. Nichts geht über mich.
Und für mich hat das ja meine erste Schlussfolgerung oder die Gefahr, die ich ja sehe, ich wäre so, sage ich mal so, ich würde einfach sagen, okay, dann arbeite ich ja nicht mehr, jetzt wechsle ich das Bundesland. Bayern hat ja ein paar Bundesländer, die angrenzen netterweise. Da muss ich halt woanders arbeiten, wenn ich meinen Beruf ausüben möchte.
Ja, aber das ist ja auch schade. Also ich meine, mir gefällt es ja grundsätzlich eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich ja gerne hier auch bleiben. Aber die Umstände sind natürlich so ein bisschen schwierig in dieser Richtung.
Auf jeden Fall spannend. Man muss aber sagen, dass leider Bayern nicht das einzige Bundesland ist, die sowas versuchen. In Meißen haben wir da auch mal eine E-Mail bekommen. Die lesen wir gleich nach dem Interview mal mit vor, weil da geht das nämlich genauso rum. Oder nee, anders machen wir es nochmal. Bayern ist nicht das einzige Bundesland, was versucht, hier jetzt gerade ranzugehen. Da haben wir nämlich auch eine E-Mail bekommen, eine User-Frage, die ich jetzt aber einfach mal anonym lasse. Und zwar ist es ein Notzahn-Azubi Meißen. Und der ist in der SE EG-Einheit und da sind hauptsächlich Notfallsanitäter drin, die Fahrzeuge besetzen. Und er hat jetzt das Problem, dass der ärztliche Leiter auch sagt, aus dem Rettungsdienst, dass die Notsans bei SEG-Einsätzen keine Maßnahmen machen dürfen, für die sie aber qualifiziert sind, wenn ein Patient beispielsweise jetzt lebensbedroht ist, ohne dass vorher der SEG-Arzt vor Ort ist und eine Maßnahme delegiert. Das ist ja also fast noch ein größerer Unfug als das in Bayern, muss ich fast sagen. Oder was sagst du dazu, Christian?
Das ist Unfug und das ist vor allem auch falsch. Also kein ärztlicher Leiter Rettungsdienst in Deutschland kann einen Notfallsanitäter Maßnahmen verbieten, untersagen oder sonst irgendwas. Und er kann insbesondere auch Maßnahmen gar nicht freigeben. Ja, ich meine, natürlich kann er eine Delegation aussprechen. Aber wenn ich keine Delegation habe, dann kann ich meinen Job genauso machen. Ich meine, wir alle kennen Paragraph 2a. Das nächste Problem, nämlich die Normenhierarchie, es hat ja einen Grund, warum es Paragraph 2a heißt und nicht Paragraph 5. Mhm. Ja, weil Paragraph 2a eben oberhalb des Paragraphen 4 steht, unter denen auch dieser 2C fällt und dementsprechend einfach bevorzugt anzusehen ist. Ja, Normenhierarchie nennt man das Ganze. Das Problem ist, dass sich die meisten Notfallsanitäter dadurch beeinflussen lassen und sich auch unter Druck setzen lassen. Die meisten, die wollen halt keinen Ärger haben, ja, und sagen sich dann, naja gut, dann mache ich es halt. Ja, und deswegen funktioniert das System hier so, wie es halt nun mal funktioniert. Das Einzige, das ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst machen könnte, ist ein Medikament vom Auto nehmen. Da habe ich kein Medikament, kann ich auch keins geben. Aber irgendeine andere Möglichkeit, hier irgendwas zu verhindern, freizugeben, zu verbieten etc., haben die halt nun mal nicht. Da gibt es jetzt auch genügend juristische Kommentare dazu. Es gibt Rechtsanwälte, die sich öffentlich dazu geäußert haben. Es gibt ein Beschlussverfahren, das bis in die letzte Instanz gewonnen wurde. Und letztendlich ja, brauchen Notfallsanitäter eigentlich keine Angst haben. Aber die Angst wird geschürt durch eben solche Vorhaben, wie es die bayerische Staatsregierung jetzt geplant hat.
Als letzte oder vorletzte Frage, mal gucken, hier nochmal dazu, wie reagieren denn Arbeitgeber, also Hilfsorganisationen und private Unternehmen auf das Ganze, weil das sind ja letzten Endes die, die nachher auch die Personen entlassen, also die sagen, du hast keine Delegation mehr, du bist für mich nicht mehr greifbar, verfügbar auf dem RTW, ich habe keine Verwendung mehr für dich.
Das erste Problem ist natürlich auch, dass wir die Personaldichte gar nicht haben, also es hat kein Arbeitgeber in Bayern es im Kreuz, Leute einfach zu entlassen, weil sie keine Delegation mehr besitzen, weil einfach überall Leute gesucht werden. Wir haben ja immer noch offene Stellen überall. Und und dann gibt es ja noch die gewisse Abhängigkeit. Das heißt, der Arbeitgeber, die Organisation ist vom Rettungszweckverband abhängig, die ja die Ausschreibungen hier gestaltet. Das bedeutet, die Organisation ist natürlich irgendwie bemüht, dem Rettungszweckverband irgendwie in die Karten zu spielen, sage ich jetzt mal, und es irgendwie recht zu machen und ist natürlich auch so ein bisschen dahinter, dass die Leute das dann eben auch so machen, wie es von den ärztlichen Leiter Rettungsdiensten her gewünscht ist.
Ja.
Aber das funktioniert nicht. Ich habe das lange Zeit versucht. Ja, ich habe mehrere Gespräche gehabt mit den ärztlichen Leiter Rettungsdiensten, in denen mir einfach Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt versuche ich es halt mal. Und dann habe ich ein Jahr lang versucht, so zu arbeiten, wie die das gerne gehabt hätten, mit dem Erfolg, dass es einfach, also mit der Erkenntnis, dass es einfach nicht möglich ist. Man kann es niemandem recht machen. Man kann es niemandem recht machen. Fordert man um 2:30 einen Notarzt zur Analgesie nach, kriegt man von dem Ärger. Fordert man nicht nach, kommt der LRD. Und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie
eine absolute
Man muss ja im Kopf auch so ein bisschen gesund bleiben. Ja, und das ist damit einfach nur sehr schwer möglich.
Also bleibt quasi abschließend zu sagen, um das ganz große Thema wieder aufzugreifen, es wird einfach höchste Zeit, dass wir überall in Deutschland das Gleiche machen, sprich, dass wir bundeseinheitlich gleiche Regeln haben, gleiche Vorgaben und dass nicht irgendein Bundesland wieder das macht, was es will.
Da wäre ich ein absoluter Fan dafür. Also den Rettungsdienst unter den Bund stellen, überall alles vereinheitlichen, Fahrzeugausstattung vereinheitlichen, Hilfsfristen vereinheitlichen und ärztlichen Leiter Rettungsdiensten, also in Bayern zumindest, die Macht entziehen. Anders kann ich es nicht ausdrücken, weil ich habe einfach den Eindruck, dass das einfach als Kontrollinstrument verwendet wird. Und das darf es nicht. Entweder funktioniert so eine Arbeit auf gleicher Ebene oder sie funktioniert halt nicht.
Macht entziehen ist ja wirklich, man kann es nicht mehr anbezeichnen, weil diese Standesdünkel, diese königliche Hoheit, die man hier jetzt versucht, über den Notfallsanitäter zu bekommen, die ist ja wirklich beängstigend und macht, also mir würde es dort zu arbeiten nicht mehr Spaß machen. Ne, ich diskutiere auch immer mal mit meiner ärztlichen Leitung gerne rum, aber auf einer Ebene. Also man hört sich gegenseitig an, man diskutiert da ein paar Themen rum und hat gegenseitiges Einsehen auch mal. Aber hier ist es ja wirklich ein von oben herab aufdrücken und ohne denjenigen selbst anzuhören.
Definitiv.
Vielen Dank, halte gut durch. Wir bleiben weiterhin dran, wir hören uns das weiter an. Und ihr berichtet ja auf DocCheck, den Artikel haben wir nochmal von dir auch verlinkt. Bei uns in den Shownotes, könnt ihr nochmal durchlesen. Und ja, danke, dass du so spontan
Zeit hattest. Super, vielen Dank. Sehr gerne.
Okay, bis bald, Christian. Ne?
Bis bald, tschüss. Ciao.
Ja, auf jeden Fall spannend, wenn der Redakteur das einfach schon mal mitteilt und vor allen Dingen, wenn er auch noch direkt dabei ist und das ebenfalls als schon fast unwürdig, als kaputtmachend erklärt. Der Notfallsanitäter soll sich doch nach über 10 Jahren Notfallsanitätergesetz endlich mal wohlfühlen in seinem Beruf und in seinen Kompetenzen, die er macht. Wie oft werden Unsicherheiten noch geschürt, bis ein Notfallsanitäter wirklich mal anfängt, einen Patienten ordnungsgemäß zu behandeln, anzubehandeln und dann ranzubringen, ohne die ganze Zeit im Kopf so ein kleines Teufelchen zu haben, was sagt, na, ob du das wirklich darfst?
Für mich, also ich bewerte sowas natürlich, ne? Und es war schon einmal ganz witzig, ich hatte einfach mal versucht, heute einen telefonischen Kontakt zum bayerischen Staatsministerium herzustellen, da habe ich eine Durchwahl gefunden und habe mit dem telefoniert im tiefsten bayerischen Akzent. Ich musste echt aufpassen zuzuhören, aber es ist ein total sympathischer Mensch. Und irgendwann hat er mich gefragt, warum ich ihn jetzt eigentlich anrufe. Ich sage, naja, weil ihre Nummer da halt so steht. Komisch. Und da habe ich ihm die Nummer erzählt. Ach ja, oh Gott, stimmt, ja, das war mal der Fachbereich. Ich sage, wo bin ich denn jetzt? Na, ich bin jetzt verantwortlich für Waffenrecht und so in Bayern. Naja, vielleicht kommen sie da auch bald mal ins Spiel. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das wollen wir nicht hoffen, aber ganz ehrlich noch, weil hier gehen da bestimmt auf die Barrikaden.
Und für die, also was ich mit der Wertung meinte, für mich hat das so ein bisschen so einen faden Beigeschmack und das ist so eine fade Reaktion, Spätreaktion eben auf diese Nummer, auf dieses VGH-Urteil eben von dem Andreas Durbeck, dass da also wirklich eine ärztliche Leitung maßgeregelt wurde, juristischer Seite, und sich jetzt ein Weg ausgedacht wurde, wie kriegen wir unsere Macht zurück. Mhm. Und ehrlich, mag primitiv klingen, aber was anderes ist das hier gerade für mich nicht, die ganze Nummer. Mhm. Und sollte das durchkommen, man soll ja vernünftig reden im Podcast, wird das echt schwierig. Und vor allem, ich sehe, wie ich es auch im Telefonat eben mit dem Christian gesagt hatte, ich sehe da einfach die Gefahr, dass dann viele motivierte Kollegen sagen, gehe ich halt nach Baden-Württemberg, gehe ich halt nach Hessen, gehe ich halt nach Thüringen, mir doch Wurst. Also dann wechsle ich halt woanders hin, da wo auch Fachkräfte gebraucht werden, weil der Markt ist jetzt nicht gerade gesättigt an Notfallsanitätern.
Richtig. Und du hast ihn gerade schon angesprochen, er hat ja schon eben gegen eine ärztliche Leitung mitunter geklagt, beziehungsweise wurde auch angeklagt und hat das Ganze ja gewonnen. Der Andreas Drobeck, den hatten wir ja bei uns schon in der Sendung und ich habe ihn einfach per WhatsApp mal geschrieben, du, sag mal was dazu. Wie sieht's denn aus? Also wie fühlst du dich, nachdem du wieder sowas liest, obwohl du eigentlich dachtest, jetzt haben wir es so langsam überwunden und hier ist mal so das aufgezeichnete Gespräch dazu.
Da kann man eigentlich nur sagen, dass das ein ganz perfider Versuch ist, jetzt das zu verwirklichen, was sie damals schon mit Einführung des Notfallsanitätergesetzes versucht haben, und zwar, dass die eigenverantwortliche Ausübung der Heilkunde nur dann stattfindet, wenn der jeweilige ELRD das legitimiert. Das haben die damals schon versucht und da hat der Bundestag, also der Bund damals gesagt, das wird so nicht stattfinden, das ist ein eigenständiger heilkundlicher Beruf und so wird es auch bundesrechtlich normiert. Jetzt gerade in Bayern versuchen die das jetzt auf Länderebene auszuhebeln, wie eben schon damals. Und ich denke, das wird, wenn wieder jemand sich traut, gegen diese Machenschaften vorzugehen, vor keinem Gericht Bestand haben, weil es gibt ja schon die ersten Hinweise darauf, da als größter Hinweis oder als größte Rechtsprechung sogar ist der VGH-Beschluss da vom 21.04.21. Dann gibt es schon vom Bundesarbeitsgericht Urteile, die sagen, dass die Aussetzung einer Fortbildung eines ELRDs nicht dazu führen kann, dass der jeweilige Notfallsanitäter seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Er hat nämlich ein Staatsexamen, hat die Urkunde. Das käme ja einem Berufsverbot gleich. Also meines Erachtens ist es auch verfassungsrechtlich schwierig und wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Und somit kann das, wie es geplant ist, niemals Bestand haben. Zudem hat ein Mitglied des Landtages in Bayern auch, ein Herr Kral, der hat schon auf Facebook angekündigt, dass er dahingehend auch Fragen stellen wird und dass das niemals so stehen bleiben darf und auch nicht kann. Also ich denke, das ist jetzt wieder nur ein Versuch von diesen lokalen Fürsten, Ängste zu schüren und den Beruf weiter zu stigmatisieren im Sinne der Notärzteschaft. Und das wird wahrscheinlich zu nichts führen. Also ich glaube nicht, dass das so verabschiedet wird und dass das so kommt. Das kann einfach nicht sein. Da sprechen viel zu viele Dinge, Aspekte dagegen. Das kann unmöglich so stattfinden. Allem in allem kann man nur sagen, was momentan im Rettungsdienst so los ist. Das ist ein Graus, es ist traurig. Das Klima der Angst greift nach wie vor. Gerade in meiner Heimatstadt findet überhaupt nichts statt. Die holen jetzt den Notarzt für Sauerstoffgabe. Ja, das ist halt so, die haben das angenommen. Die wehren sich nicht. Der liebe Herr Königer ist immer noch im Amt. Es wird einfach nichts unternommen. traurig, ein Graus eigentlich. Also richtig traurig, weil ja die Rechtslage klar ist und eindeutig ist und es müssten jetzt bloß mal alle Notfallsanitäter den Mut fassen und den Beruf auch deshalb ausüben, weil sie was Gutes tun wollen, weil letztlich ist das alles auf dem Rücken der Patienten ausgetragen und das kann einfach nicht sein. Auch die Gutachten von der Björn-Steiger-Stiftung, die dann darauf hinweisen, zwar im Kontext mit den Leitstellen, dass wir auf dem Stand vom Kongo sind, kann ja so nicht bleiben und es kann ja auch nicht der Anspruch von Deutschland sein, dass wir einen Rettungsdienst haben, der vergleichbar ist wie mit dem im Kongo. Also
ja, da kann ich nur beipflichten, Mike, oder? Also das es tut wirklich weh und ja, es wird auf den Patientenrücken ausgetragen. Also gerade so in den ländlichen Gebieten muss man ja wirklich sagen, wenn der Notfallsanitäter sich nicht traut, nichts macht, weil er verunsichert ist und du wartest auf einen Notarzt und es entsteht sogar ein Schaden, dann ist das einfach wirklich der Patientenschaden.
Ne? Ja, das ist ja auch das, was Chris gesagt hat. Ne? Also, ich verstehe Kollegen, die einfach irgendwann sagen, ich traue mich jetzt nicht oder ich möchte jetzt hier nicht ständig Streit mit meiner ärztlichen Leitung haben, also mache ich das so, wie mir befohlen wird. Und ja, darunter leidet die Patientenversorgung. Ja. Und Bayern ist allein jetzt durch dieses Vorhaben schon wieder auf einem Weg, und ich sage das jetzt provokant, der mit Abstand schlechteste Rettungsdienstbereich Deutschlands zu werden.
Absolut.
Und zwar richtig mit Abstand. Und kann einfach, wird einfach sagen, mach keinen Urlaub in Bayern, da darf dir nichts passieren. Da hast du ein Problem.
Zumindest wenn du schnelle Hilfe haben möchtest, ja. Das ist, die sind wahrscheinlich mit damit blaulicht, aber das Einzige, was wir bestimmt noch machen dürfen, ist ein Zugangloch legen. Und selbst das weiß ich nicht, ob das
da
noch
so Notarzt nachfordern.
Da musst du Notarzt nachfordern wahrscheinlich noch. Aber wie ist das eigentlich? Also ich dachte, als jetzt plötzlich wieder dieser Beschluss kam oder diese Beschlussvorlage landesrechtlich, das Notfallsanitätergesetz ist ein Bundesgesetz. Und normalerweise steht das doch über einem Landesgesetz oder zumindest darf doch ein Landesgesetz nicht gegen Bundesrecht verstoßen. Andreas, wie ist das denn eigentlich?
Also ein Land kann ja keine Gesetze erlassen, die einem Bundesgesetz widersprechen. Und das tut es ja. Also das kann niemals Bestand haben. Und halt auch kein Gesetz erlassen, das gegen die Verfassung spricht. Und das tut es ja. Da ist ja eine Berufsfreiheit, ist ja eingeschränkt. Also das Gesetz würde ja auch wahrscheinlich gegen die Verfassung verstoßen.
Auf jeden Fall spannende Einschätzung. Auch dahin geht nochmal vielen Dank, lieber Andreas. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Und ich kann schon vorstellen, dass einige keinen Bock mehr haben, auch einfach im Rettungsdienst zu arbeiten, wenn das immer noch so. Und das habe ich schon mal gehört, dass das so gesagt wurde. Der Rettungsdienst gleich quasi in der Leitstelle dem Kongo. Das ist schon. Das
ist aus dem Gutachten der Steiger-Stiftung entstanden.
Und diskriminierend zu sein und so weiter. Aber ne, also wir dachten gerade so als Industrienation und als Technation, ist man da schon leider ein bisschen weiter, ne? Und wir halten uns hier an Sachen auf. Und das ist jetzt so meine Einschätzung, meine eigene Meinung. Wir halten uns hier wirklich an den kleinsten Problemen auf, ne? Was darf ein Not sein, was darf ein Not sein nicht? Es ist alles geregelt.
Also,
er ist ausgebildet in den ganzen Bums.
Für mich an dieser Stelle auch nochmal wichtig, liebe Kollegen aus Bayern oder Hörer aus Bayern, wenn ihr die Möglichkeit habt, schickt doch mal diesen Ausschnitt des Podcasts gerne zu einer ärztlichen Leitung, die da bei euch zuständig ist. Und die sollen uns einfach mal sagen, warum, was ist das Motiv dahinter? Wir wollen es verstehen, weil es ist einfach also komplett unverständlich für jeden anderen Notfallsanitäter hier aus Deutschland. Ich begreife es nicht. Ich sehe da weder einen Sinn hinter noch irgendwie was Praktikables. Das hat einfach nur was mit, ich muss jetzt wieder meine Macht zurückerlangen aus.
Ja, ich habe ja anfangs gesagt, wir wollen auch ein bisschen betrachten, aus welchen Gründen könnte man sowas denn überhaupt machen, dass so eine Delegationsbeschränkung und so weiter. Und der einzige Sinn, der sich mir vielleicht ergibt, ist wirklich, dass man Angst hat, dass hier gewisse, zum Beispiel auch ergänzende Notfallsanitäter oder auch so Notfallsanitäter, da rauskommt, man immer noch Angst hat, wenn die 3 Jahre ausgebildet wurden und ihre Praktika und so alles gemacht haben, immer noch nicht kompetent genug sind, um gewisse Maßnahmen eben hier durchführen zu können, ohne dass der ärztliche Leiter dann nochmal drüber guckt und sagt, jetzt fühle ich mich auch sicher, dass er diese Maßnahme beherrscht. Aber sie tun ja so, und das ist jetzt wieder der Gegenpart dazu, sie tun ja einfach so, als ob es dann auf ihren Rücken nachher rechtlich ausgetragen wird. Dem ist aber nicht so.
Richtig.
Ne? Der Notfallsanitäter handelt eigenständig, eigenverantwortlich. Genau. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, aus den Köpfen der ärztlichen Leitern endlich mal rausholen. Ja, sie haben Qualitätsanspruch, sie dürfen diesen auch überprüfen, aber die Entziehung einer Sache ist ihnen nicht gegeben. Ja.
Ja, und das war, deswegen heißt es ja nun einfach damals die 2C-Maßnahmen, also delegierbare Maßnahmen oder delegierten Maßnahmen, das waren ja in der Regel Medikamente, die freigegeben worden sind in dem Sinne. So hat das bei uns auch alles angefangen. Und wir wurden auch geschult, unterwiesen, mussten das regelmäßig auch beweisen, dass wir das drauf haben, und dann war das erstmal fein. Dann kam irgendwann der 2A, wo dann gesagt wurde, so, jetzt bitte macht, eigenverantwortlich, weil genau dafür seid ihr da. Und es funktioniert. Und wir hatten als schönes Beispiel gerade eben vor der Aufnahme, mit dem Simon, der hier auch drin ist, ganz kurz über Novalgien geredet. Das ist ein Medikament zur Schmerzlinderung, aber wirkt auch krampflösend, gerade eben bei Kolikschmerzen. Da ist ja das Buscopan so ein bisschen aus der Leitlinie verschwunden. Und was aber auch eine Maßnahme nach DBRD oder auch nach SRABPR ist, ich habe auch gesagt, ich nehme es nicht, weil ich bin nicht so überzeugt davon und ich habe auch nicht die Riesenerfahrung mit dem Medikament. Simon, der seine dreijährige Staatsausbildung oder Staatsexamenausbildung gemacht hat, sagt, er nimmt es, weil er kennt es, er hat es gelernt, er weiß es zu beherrschen, und dann finde ich es völlig fein. Und dann hat man noch so, und dann hat ich auch, ach ja krass, das wirkt sogar spasmolytisch, also krampflösend. Das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Einfach, weil ich es nicht nutze. Und das ist, ich finde, das ist auch völlig okay, dass ich denn da sage, ich nehme das Medikament nicht, weil mir da einfach die längere Erfahrung für fehlt. So sagt Simon, er hat es gelernt, jetzt in 3 Jahren exzessiv, er nimmt es, das ist völlig fein. Und am Ende ist es seine Verantwortung. Wie es auch meine Verantwortung ist, das Medikament nicht zu geben, obwohl es vielleicht sogar Mittel der Wahl wäre.
Ja.
Also auch dafür muss ich gerade stehen.
Ich finde es einfach witzig, wenn ich mir nämlich jetzt mal so diese Beschluss- und Drucksache angucke, die hier eingelegt wurde, ja, dann steht hier Folgendes nämlich drin. Der Bundesgesetzgeber hat hier ein Ausbildungsziel geregelt, aber keine korrelierte Befugnis zur Ausübung der Heilkunde, welche grundsätzlich Ärzten vorbehalten und ohne Erlaubnis strafbar ist. Also man fängt wieder an, auf diesem Ross zu reiten, ja, den Paragraph 4 Absatz 2, 1c und so weiter, Notstandsgesetz, geht man wieder drauf. Jetzt dachte ich so, okay, den 2a vergessen Sie wieder. Nee, den haben Sie tatsächlich mit reingenommen. Ne? Hinzufügen Sie noch, dass man hier wohl vergessen habe, im Bundesgesetz eben eine Rechtssicherheit für die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter eben zu machen, was diese Anwendung der heilkundlichen Maßnahmen anreicht. Ein Rückgriff auf Paragraph 34 StGB, also eine rechtfertige Notstand, ne, würde künftig entbehrlich. Und man schreibt eben auch, dass der Gesetzentwurf mit Paragraph 2a Notstandsgesetz verfehlt dieses Ziel, ja, da er auf Bundesinitiative hinausgehende Regelung eben überhaupt nicht vorsieht, da irgendwelche Rechtssicherheiten zu geben. Ja, weiß ich nicht. Also dafür gab es ja eben schon ein VGH-Urteil. Dafür haben sich Gerichte, Juristen, Gutachter und ähnliches mit diesem Gesetz schon beschäftigt. Also was möchte man in Bayern denn noch haben, wenn so viele Menschen das Ganze schon ausgelegt haben? Ja, es ist ein ganz kleiner Paragraph 2a, ne? Wo drauf steht, der Notfallsanitäter darf heilkundliche Maßnahmen, invasive sowie medikamentöse Maßnahmen eigenständig einverantwortlich durchführen, um Schaden und Lebensgefahr eben abzuwenden. Ja, also klar, das ist ein kleiner Absatz, da könnte man jetzt noch 5000, also in Deutschland sowieso, weil die brauchen ja ganz viele Buchstaben immer, damit über alles geregelt ist, so einen Absatz draus machen, aber deswegen haben wir ja die Einschätzung der Gerichte und Anwälte und genau. Was nicht alles.
Also das mehr kann man dazu ja eigentlich nicht sagen. Ich habe ja auch mir die Kommentare zu dem Artikel eben auf Deutschland angeguckt. Ja. Ich finde die spannend und ein bisschen provokant, und das mag ich ja ganz gerne. Ne? Also was würde das bayerische Innenministerium wohl machen, wenn die Kollegen gesammelt einfach mal alle ihre Delegationskunden zurückgeben würden?
Ja,
würden dann die RTW in der Garage bleiben müssen? Oder setzt man dann zur Patientenbetreuung ausschließlich ärztliche Leiter ein?
Ja.
Oh, schöne Frage.
Die Elisa schreibt deshalb schon lange nicht mehr als 2C dokumentieren, als 2C-Maßnahmen, sondern noch als 2A. System gedrippelt. Ja, finde ich auch cool. Einfach sagen, hey, ist meine Sache, ja, darf ich sowieso machen. Hier gibt es kein 2C mehr.
Und auch spannend, also vor allem wirtschaftlich gesehener Beitrag, ja, faktisch ist es dann zudem auch das Aus für die Leiharbeit. Also eben für Honorarnotfallsanitäter, weil dieser Aufwand, denn da eine Delegationsurkunde zu erlangen und die auch regelmäßig zu prüfen, wenn man eben deutschlandweit so ein bisschen aktiv ist, ist so gut wie unmöglich. Und nach wie vor sind wir eben in vielen Bereichen auf eben diese Honorarkräfte angewiesen, damit die Rettungsmittel durchweg besetzt werden
können. Und was ich schön finde, ist, hier hat auch eine Arzt oder Ärztin reingeschrieben, die Elsbeth, die schreibt nämlich rein, das riecht doch nach lobbyistischer Einflussnahme. Also wenn das schon eine Ärztin über ihre ärztlichen Kollegen schreibt, ne? Der Föderalismus in Deutschland sollte den Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern gerecht werden, aber nicht, damit Landesfürsten ihr eigenes Süppchen kochen können. Was mich aber am meisten aufregt, ist die Tatsache, dass der ganze Vorgang inklusive Rechtsmittel viel, viel Geld kostet. Ja, auch das. Ne? Also wann werden auch endlich mal bundespolitische Entscheidung getroffen. Also ja, das ist schon wirklich, wirklich spannend. Ja.
Und wenn sogar Ärzte das schon sagen, dass das völliger Käse ist. Also bitte, bitte hört drauf. Liebe ärztliche Leiter aus Bayern, es ist völlig fein, wenn ihr Maßnahmen oder EVMs, also erweiterte Maßnahmen, kontrolliert, auch mal darüber sprecht mit den Kollegen oder wenn wirklich jemand leider dann auch mal was falsch gemacht hat, das auch auswertet. Das ist, dafür seid ihr da. Das ist genau richtig so. Aber hört auf, irgendwie in irgendeine Machtposition gehen zu wollen, wo ihr über das Leben, den Beruf und vor allem die Berufung von Kollegen entscheiden könnt. Mhm. Und das ja nachgewiesenermaßen auch manchmal so, ich mag sein Gesicht nicht, also bupp. Und das ist einfach schon so geschehen. Und sorry, dann hat diese ärztliche Leitung für mich keine Daseinsberechtigung auf diesem Stuhl.
Und keiner kann sich davon freisprechen, dass er nicht irgendwie auch persönliche Befindlichkeiten irgendwo mit einfließen lässt. Die Professionalität sollte es eigentlich verhindern. Dementsprechend, aber das Problem ist ja, eine ärztliche Leitung besteht ja leider nicht aus einem Gremium, sondern oft leider nur aus einer oder maximal zwei Personen. Und dahin geht, wird einem nie jede Nase schmecken oder wie auch immer. Oder jede Nase gut aussehen für ihn. Und ja, da hat sich das VGH damals auch ganz klar positioniert und hat gesagt, für Selbstherrlichkeit und Standesdünkel ist im Rettungsdienst kein Raum. Ja, also da gilt einfach, dass im Notfalleinsatz nur das Patientenwohl im Vordergrund steht und nicht ja, die Selbstherrlichkeit von irgendwelchen Entscheidungsgremien, wie zum Beispiel die ärztliche Leitung. Und das tut einfach schon weh, dass immer wieder sowas versucht wird. Und ich sehe es jetzt schon, und das wird nicht lange dauern oder passiert wahrscheinlich schon, dass sich hier Kollegen wirklich einfach wieder total eingeschränkt sehen und nichts tun, außer einen Notarzt nachzubestellen und hoffen, dass der Patient das überlebt.
Genau. Und dann finde ich, eigentlich ist das ein super Abschlusssatz, aber ein bisschen haben wir dann noch auch einen Kommentar. Wie in vielen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen mit der bayerischen Staatsregierung zurück in das letzte Jahrtausend. Das ist mein Frank, danke für diesen Kommentar.
Ja.
Finde ich so treffend und ja. Genau das ist es.
Manchmal denkt man sich das wirklich, wenn man nach Bayern. Es ist ein schönes Bundesland, muss ich einfach sagen. Ich habe da 11 Jahre gewohnt.
Ja.
Ganz nett. Temperament muss man manchmal, das muss man manchmal
ja,
so
man
ein
muss
bisschen.
Auch, ich habe ja gelernt, ich muss zwischen Bayern und Franken unterscheiden.
Absolut.
Aber das hab ich gelernt, dass es
ja.
geht.
Mhm. Genau.
Ja. Also wirklich, ihr habt es wunderschön dort. Das sind so tolle Ecken, viele liebe Menschen. Aber das, gerade wenn man aus dem Beruf kommt und die Hintergründe sich dann genauer anguckt, macht denn das ein bisschen fassungslos.
Ja, und ich fand das ganz gut, weil der Rettungsdienst Real Talk hat ja auch noch reingeschrieben, dass den Christian und die Katharina das aufregt, dass sie für jeden Käse mittlerweile einen Anwalt bemühen müssen. Also jede Spritze, die du gibst, musst du erstmal den Anwalt anrufen. Du, ich würde jetzt hier mal ganz kurz Midazolam geben. Wie siehst denn du das? Mhm. Ja, wäre auf jeden Fall spannend, so eine Direktleitung mit dem
Anwälte freuen sich.
Ja, und ja, dagegen sollte man folgen. Also was sollte man jetzt als Notfallsanitäter tun? Da kann ich natürlich kein probates Mittel machen. Also müsst ihr auch mit euren Anwälten tatsächlich reden. Aber ganz ehrlich, erstmal weitermachen. Das Bundesgesetz steht auf eurer Seite. Ja, der Paragraph 2a steht auf eurer Seite, genauso wie die Ausbildungsgesetze. Und die sagen nun mal, dass ihr diese Maßnahmen durchführen könnt. Wenn nicht, wenn ihr es nicht tut und dem Patienten entsteht dadurch ein Nachteil, sprich also eine Körperverletzung, eine Tötung, was auch immer, dann begeht ihr meiner Meinung, rechtsmeiner Auffassung nach, Paragraph 13 StGB, Körperverletzung und was auch immer durch Unterlassen.
Mhm.
Ne? Und das kann euch teuer zu stehen kommen, wenn die Angehörigen da auf die Idee kommen, dass da hat doch der Notfallsanitäter verschuldet. Der hätte doch was machen können, der hat doch alles da gehabt.
Und wollen wir dann wetten, der ärztliche Leiter hält dann die Hände hoch? Pff, ja. Hab ich doch nicht gesagt.
Ich glaube, der wird nicht mal zur Rate gezogen.
Ja.
Also, was das angeht. Ne, der, ja, klar, wird wen, wieder gefragt, warum war das so? Aber
genau, wen interessiert denn die Meinung dann des ärztlichen Leiters noch, wenn es heißt, du hast auch eine Urkunde? Also bitte ja. mach.
Die heilkundliche Maßnahme obliegt hier dem Notfallsanitäter. Er ist kein Heilkundeberuf, ja, aber die heilkundliche Maßnahme, die er beherrscht und erlernt hat, darf er führen. Deswegen verstehe ich einfach immer noch nicht diese Sätze, dass hier immer noch gesagt wird, er ist aber kein Heilkundeberuf. Ja, ist er nicht, aber er darf heilkundliche Maßnahmen ausführen, die sind vorgeschrieben und die darf er machen.
Richtig.
Und man versucht aber andere zu verwirren, die es nicht wissen.
Genau, dann gab es ja auch dahingehend die Diskussion, gerade jetzt vor kurzem aufgefangen, dass ja der DBRD, dieser Pyramidenprozess, der damit integriert ist, der wurde ja gar nicht von Ärzten verfasst. Ja, doch. Und zwar nur von Ärzten.
Absolut.
Der wurde von Ärzten geschrieben, vorgegeben, in den Dosierungen von Medikamenten ein bisschen nach unten korrigiert, was ich total okay finde, und wurde dann quasi an den DBRD zur Veröffentlichung übergeben. Also da hat jetzt kein DBRD-Mitglied gesagt, wir machen das mal, weil wir es cool finden, sondern da wurde auf jahrelange fachärztliche Expertise zurückgegriffen, sodass wir da wirklich auch unseren Leitfaden einfach mit haben. Daraufhin sind ja auch SAAs, BPRs entstanden, Sechs-Sender-Vereinigung und so weiter und so fort, die davon in einigen Punkten immer so ein bisschen abweichen, aber auch das ist ja erstmal so ein Leitfaden, an dem man sich hangeln kann. Selbst wir in Rostock haben jetzt hier in meinen Augen eine wirklich fundierte Leitlinie bekommen, quasi so mit Maßnahmen, Medikamente und so, die in den meisten Punkten absolut sinnvoll ist und die sich ganz doll am DBRD orientiert. Von daher ist das erstmal, ist das ein Anfang und das ist okay. Dann kann man immer sagen, ich handle nach einer gewissen Leitlinie. Schlussendlich steht der Pyramidenprozess, aber als oberste Prämisse steht immer das, was kann ich, was beherrsche ich und was rettet gerade den Patienten.
Ich finde das ganz witzig, weil du hast es ja gesagt, haben ärztliche Kollegen geschrieben und der Pyramidenprozess wurde halt vom Bundesverband für ärztliche Leiterrettungsdienst auch initiiert.
Ja.
Also es widerspricht so ein bisschen allem, was da immer so passiert. Also als wenn so alle Bundesländer gesagt haben, oh ja, lass mal einen Pyramidenprozess bundeseinheitlich machen, Bayern so, nein, das sehe ich nicht so, der mache ich anders, nicht? Ja, wir wollen das anders.
Und das ohne Stimmschätzer, wenn man
so kann ich das, wie so ein bockiges Kind. Also, oh Gott, ja, wir kriegen wahrscheinlich böse E-Mails, aber bitte immer ran. Ja,
bitte.
Habe ich gar kein Problem mit.
Die freue ich mich jetzt schon.
Also immer ran und lest euch das wirklich mal durch, diese ganzen Musteralgorithmen und den Artikel, wie gesagt, auch den haben wir euch direkt nochmal in die Shownotes gestellt, genauso wie einen anderen Podcast übrigens, den wir in der Werbung schon erwähnt haben, den findet ihr auch in der Shownote, finde ich immer ganz gut, ja. Mike, ich freue mich schon so richtig auf Silvester immer noch. So ein bisschen
Das wird
ganz
gut.
Ganz wenig, aber das wird richtig, richtig spannend und richtig toll. Und da werden wir bestimmt auch einiges hoffentlich erleben. Und wir berichten natürlich auch draus. Mike, hast du noch so eine Abschlussanekdote, irgendwie einen interessanten Einsatz, den du noch erlebt hast, damit wir wieder ein bisschen freundlicher aus dem Ganzen hier kommen? Sonst bin ich weiterhin sauer.
Der ist auch schnell erzählt. Wir standen auf Status 8 an der Klinik, haben gerade Fahrzeug aufbereitet, rief die Leitstelle an. Ihr müsst mal um die Ecke fahren, da ist eine Wohnung und da ist eine mit Atemnot. Ich habe aber kein NEF da mehr. Okay, klar, wir denn dahin fix.
Kein Problem.
2 Minuten waren wir da. Und dann hat uns die Frau die Tür aufgemacht, sagt, ja, mein Pulsoxy sagt 65er Sättigung. Ich sag, so sehen sie aber nicht aus. Naja, egal. Ja, witzig, unser Pulsoxy sagte das auch. Und dann habe ich da mal ein bisschen weitergeschaut, habe auf die Lunge gehorcht. Grauenvoll. Also wirklich die Lunge.
Was heißt grauenvoll?
Ganz viel Piepen, ganz viel Spastik, ganz viel Brodeln. Es war alles dabei. Die sah einfach nicht so aus. Also die war einfach klipp und klar mit einer 65er Sättigung im Kopf. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass die Fingerkuppen so langsam bläulig wurden, also eine Zyanose gebildet haben. Und dann musste ich erstmal fragen, was haben sie eigentlich? Und das war eben ja wirklich aufgrund von einer langjährigen Rheumatherapie mit dem MTX hat sie eben erstmal ein Asthma entwickelt und jetzt wirklich so eine Lungenfibrose in der Entwicklung.
Ach ja, okay.
Und
idiopathisch dann. Hm.
Genau, und sie sagte, ja, also gerade geht's, aber sobald ich da mehr als 10 Meter laufe, wird mir ganz schön schummrig. Ich sage, ja, verstehe ich. Gut, dann haben wir auch gesagt, also um mal wieder auf Maßnahmen zu kommen, okay, ich sehe das Krankenhaus von hier. Draußen raucht gerade übrigens auch ein Kollege aus der Notaufnahme, das heißt, dem könnte ich jetzt auch zuwinken. Wir machen jetzt hier gar nichts, da Auto einsteigen, Abmarsch weg. Ne, und das war ein bisschen Sauerstoff natürlich, ne? Aber das war total gut. Also auch mal den schnellen Weg ohne irgendwelche Medikamente oder sonst was dergleichen. Und da braucht man auch nicht auf irgendeinen Notarzt warten, der wirklich lange gebraucht hätte, sondern die 1 Minute Fahrtweg haben wir dann auch noch so hingekriegt.
Ja.
Aber ich war überrascht und das ist einfach die Anekdote, dass man mit 65% Sauerstoff dennoch so klar reden kann. War ich beeindruckt.
Ja, ich habe auch noch ein ganz kleines Beispiel aus dem Rettungsdienstbereich. Da wurde nämlich eine Dame mal von der Straßenbahn angefahren wurde dann von einem Rettungsmittel eingeliefert in einen Schockraum, der ausgelöst wurde, aber vorher nicht angerufen wurde. Und die Kollegen haben die Patientin dann noch so ohne Zugang, ohne Monitoring abgegeben. Also wirklich der Graus überhaupt. Du denkst dir, Alter, was haben die überhaupt gemacht? Ne? Und das war auch erschreckend für das Krankenhaus und alle haben sich angeblieben, man hat schnell einen Schockraum draus gemacht und irgendwann kam raus, das war ein KTW, der diese Patientin da aufgesammelt hat und schnellstmöglich, weil es direkt vor einer Klinik passiert ist, in diese Klinik reingebracht hat. Ja, na klar. Und da zeigt sich übrigens mal auch, die Rettungssanitäter können das natürlich. Warum haben die nicht einfach auf dem RTW gewartet? Weil keiner gerade verfügbar war.
Ja.
Da. Aber auf jeden Fall spannend und deswegen kann man schon fast wieder sagen, Chapeau, dass die das schnell so durchgezogen haben und quasi zwischen Ankunft am Einsatzort und Verbringen ins Krankenhaus 10 Minuten gebraucht haben. Ne?
Ich finde
absolute Crash-Rettung, Load and Go. Und wir versuchen jetzt hier was.
Ne? Genau.
Also dahin geht. Aber auch mal spannend, erstmal alle anmeckern und dann so, ach so, ihr seid ein KTW. Ach du Scheiße, okay, ja gut, alles verständlich. Ja. Ja, in diesem Sinne, Mike, es war wieder schön, war auch spannend. Danke an unsere Gäste, die heute mit dabei waren. 3 Stück mittlerweile so im Interview.
Ja.
Ja, danke an Simon, der immer wieder genickt hat oder auch mal den Kopf geschüttelt hat oder einfach so das Äffchen gespielt hat. Ja, ich kann nicht mehr, das Emoji-Äffchen. Und Mike, wir hören uns nächste Woche. Nein, diese Woche schon wieder.
Wir hören uns diese Woche
nochmal wieder. Danke, sorry für die Verspätung, aber demnächst dann wieder pünktlich hoffentlich.
No, bis bald.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.